Schön, dass ihr alle da seid. Freut mich für alle, die über alle, die da sind und ganz besonders über unsere Gäste, die das erste Mal da sind. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu abgeschreckt von dem, was bis jetzt erlebt habt. Und ich schaue mal, ob es auch so weitergeht. So, ja, wir alle wissen, also wie die wissen, die schon länger da in der Gemeinde sind, wir haben derzeit eine Predigtreihe zum Thema, wer sind wir als Christen? Es geht um unsere christliche Identität. Und auch das, der heutige Bibeltext beschäftigt sich mit diesem Thema. Wer sind wir als Christen? Und ich werde heute über den Bibeltext predigen oder reden eigentlich, werden wir mal schauen, der eher selten als Predigttext genommen wird, denn er hat einen kleinen Makel. Ja? Er kommt nämlich in den ältesten überlieferten Schriften nicht vor. Wir haben erst Überlieferungen ab dem 2. Jahrhundert nach Christus, da kommt dieser Teil der Bibel dann vor und ist aber trotzdem in unserer Bibel drinnen. Manche Theologen sagen, naja, das ist ja nicht echt und das ist ein bisschen, deswegen wird nicht gerne über diesen Text gepredigt. Ich stelle mich aber gerne Herausforderungen und werde euch diesen Bibeltext vorlesen. Und zwar, wer mitlesen möchte, in Markus 16, letzte Kapitel des Markus-Evangelium, die Verse 15 bis 18. Der Richard weiß das, weil der hat sich schon vorbereitet. Schauen wir mal. Oder so. Und er sprach zu ihnen. Also er sprach, das heißt Jesus sprach zu ihnen. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Sprachen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und so wird es gut mit ihnen. Und nachdem Jesus das gesagt hat, wurde er von einer Wolke umhüllt und ist in den Himmel aufgefahren. Und das sind also die letzten Sätze, die Jesus als Mensch sichtbar zu den Aposteln gesprochen hat, die sie mit ihren natürlichen Ohren gehört haben und wahrgenommen haben. Also scheinbar sind diese Worte wichtig, weil die letzten Worte einer wichtigen Person, besonders wenn diese Person Gottes Sohn ist, sind wichtig. Es wird über diesen Text eher wenig gepredigt, es wird eher über die Parallelstelle gepredigt, die im Matthäus-Evangelium steht und die kennt wahrscheinlich jeder auswendig, oder? Das ist der sogenannte Missionsbefehl. Den werde ich ebenfalls vorlesen. Klingt nämlich ein bisschen anders und wir werden uns die Unterschiede ein bisschen anschauen. Steht in Matthäus 28, 16 bis 20. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist der Missionsbefehl aus dem Matthäus-Evangelium. Wer kennt den Missionsbefehl aus dem Lukas-Evangelium? Gibt es dort überhaupt dann? Ja, schauen wir mal, es gibt ihn. Ist eher nicht so bekannt. Lukas 24, 45 bis 48. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verstanden und sprach zu ihnen. So steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tag, und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem, und seid dafür Zeugen. Und, wie die Estera gesagt hat, Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, bis an die Enden der Erde. Also auch der Lukas hat einen Missionsbefehl. 3 Evangelien. Missionsbefehl nach Johannes? Schauen wir mal. Johannes 20, Vers 21. Wieder sprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Also auch da gibt es den Missionsbefehl. Er kommt wirklich in allen 4 Evangelien vor, auch wenn man das nicht glaubt. Ja, also wir sind hinausgesandt in die Welt, um das Evangelium zu predigen. Und damit haben wir schon ein Problem. Für den Markus. Ja. Die anderen sind, da gibt es ab den frühesten Schriften, es gibt keine Überlieferungen, wo die nicht vorkommen. Ja, sondern deswegen steht das so in der Bibel. Wer in seiner Bibel nachschaut, beim Markus-Evangelium, da steht meistens unten in Klammer, was weiß ich, kommt in den frühesten Schriften nicht vor. Ja, also deswegen ist der ein bisschen anrüchig, deswegen wird nicht gern darüber gepredigt. Der ist aber trotzdem Gottes Wort. Es ist wurscht, wann der entstanden ist. Meine Meinung. Ja. Ja, also mit dem Missionsbefehl, wir haben den Missionsbefehl in allen 4 Evangelien und es ist sozusagen etwas Grundlegendes. Das sind die letzten Worte, die Jesus spricht zu den Aposteln, zu den Jüngern, bevor er sozusagen in den Himmel zurückkehrt. Und es ist anzunehmen, dass das wichtig ist, sonst hätte er es nicht gesagt. Ja, das ist das letzte Worte, die besonders im Gedächtnis haften bleiben sollen. Ich habe mir ein bisschen angeschaut, da steht, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Was ist das Evangelium? Wenn ich das Wort Evangelium oder Evangelios, wie es im Urtext steht, dann steht dort gute Nachricht, Siegesbotschaft. Und zur Zeit Jesu hatte das Wort Evangelium nicht die Bedeutung, die es jetzt bei uns hat. Nur das, was da in der Bibel drin steht. Sondern das Wort Evangelium war gute Nachricht, Siegesbotschaft, kaiserliche Anordnung. Ja? Also wenn der Kaiser was gesagt hat, das war Evangelium. Und es gibt eine Geschichte, wo der erste Mensch für das Evangelium stirbt. Wer glaubt, weiß, was ist die Geschichte? Na, ich erzähle euch eine Geschichte. Und zwar, stellt euch vor, es ist jemand unterwegs, der hat einen Speer in der Hand, den Helm unterm Arm und läuft weg von einer Stadt, wenn eine Schlacht stattgefunden hat. Ja, ist dort unterwegs, er läuft ganz schnell, denn er hat eine Botschaft abzuliefern. Eine gute Nachricht. Evangelium. Ja, und er läuft und er läuft und er läuft und es ist heiß und das ist ein anstrengender Lauf. Also der verausgabt sich dort, er möchte wirklich so schnell wie möglich nach Athen. Genau. Der erste, der für das Evangelium gestorben ist, von dem wir wissen, war der Läufer von Marathon. Ja, der ist nicht für das Evangelium das und so weiter, sondern der ist gestorben für eine Siegesbotschaft, für eine gute Nachricht. Und der ist so gelaufen, dass er dort am Marktplatz, der wird sich kurz vorm Stadttor den Helm aufgesetzt haben, den Speer in die Hand, wird um und um gewachelt haben und wird gejubelt haben, wir haben gewonnen, Sieg, 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 wir haben gewonnen. Und dann ist er zusammengebrochen und war tot. Und er ist gestorben für das Evangelium. Ja, der hat alles gegeben damit er seine gute Botschaft, seine gute Nachricht loswerden kann. Und ist dafür gestorben. Und unsere Aufgabe ist, wir sollen das Evangelium predigen in der Welt. Und wenn ich mir manchmal so anschaue, mit welchem Einsatz wir das tun, dann wird man manchmal Angst und Bange. Und zwar, ich schaue auf mich. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das tut. Ihr seid wahrscheinlich viel besser in dem als ich. Aber mein Einsatz ist äußerst bescheiden. Und das ist etwas, das Jesus aber wichtig ist. Ja? Jetzt könnte man aber sagen, naja, in diesen vier Evangelien, diese Missionsbefehle, die gehen ja an die Jünger. Die gehen ja an die Apostel. Und die Apostel sind ganz spezielle Leute. Das sind ja Missionare, die sind extra von Jesus ausgebildet worden. Das sind ja diese 11. Ja? Für die gilt es. Gott sei Dank für mich nicht. Ich bin ja kein Apostel. Ja? Ich bin Priester, aber steht nicht drinnen, ihr seid alle Apostel, oder? Glück gehabt, oder? Ja, es gibt leider ein klitzekleines Problem. Bitte? Naja, also wir sind definitiv keine Apostel. Also ich nicht. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Apostel ist. Ich wüsste jetzt auch nichts davon. Ja? Es gibt aber ein kleines Problem. In Lukas 10, die Verse 1 bis 12, da steht, der Herr setzte 72 Menschen ein. Ja? 72 Leute hat er ausgesandt, zu zweit. Und die hatten den Auftrag, das Evangelium in den Städten rundherum zu verbreiten. Und das Interessante ist, von denen wissen wir nicht einmal die Namen. Wir wissen nur, es waren 72. Und die hatten denselben Auftrag wie die Apostel. Ja? Und er sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind weniger. Darum bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Und dann tragt keine Schuhe, kein Geldbeutel, also sie sollen nichts mitnehmen, sie sollen sich wirklich vollkommen auf Gott verlassen. Keine Sicherheiten. Gott ist deine Sicherheit. Und trotzdem sagt er, ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Und das ist manchmal wirklich so, wenn wir jetzt hingehen sollen und ich soll jemandem das Evangelium erzählen, dann fühle ich mich wirklich manchmal wie ein Schaf unter Wölfen. Da habe ich Angst. Was passiert? Werden die mir zuhören? Werden die mich auslachen? Was passiert mit mir? Ich habe Angst. Ich fühle mich wie ein Schaf unter Wölfen. Auch bei den Einsätzen, wenn wir mit der Gemeinde rausgehen, auch da bin ich nervös und zittere innerlich eigentlich. Ja? Ich bin wie ein Schaf unter Wölfen und Jesus weiß das. Ja? Er sagt auch, in der Welt habt ihr Angst. Ich weiß, dass ihr Angst habt. Aber dann sagt er, aber ich habe die Welt besiegt oder ich habe die Welt überwunden. Ja, ihr braucht eigentlich keine Angst haben. Und im Missionsbefehl in Matthäus steht drinnen, ich bin bei euch bis an der Weltende. Ich bin zwar ein Schaf, aber der Hirte ist da. Und was macht ein Hirte mit Wölfen? Ja, der hat eine Keule, mit der er Wölfe umbringt oder vertreibt mit seinem Stab. Ja, der Hirte ist mit mir. Und ich kann ruhig scharf sein, aber ich bin nicht ausgeliefert. Ja? Und diese 72 hat er da rausgeschickt. Und das heißt auch, dieser Auftrag gilt nicht nur den 11 Aposteln. Dieser Auftrag gilt uns allen. Das ist Jesus wichtig. Denn wenn dieser Auftrag in der Welt nicht erfüllt worden wäre, würde keiner von uns da sitzen. Jeder von uns kennt einen Menschen, der diesen Auftrag erfüllt hat. Sonst hätte ich das Evangelium nicht gehört. Ich habe mir dann mir angeschaut, was heißt predigen. Wir sollen das Evangelium predigen. Heißt das, jeder soll jetzt da vorn stehen, so wie ich, und soll predigen? Was ist Predigen eigentlich? In der Ursprungsbedeutung ist Predigen etwas öffentlich machen. Ja? Gepredigt hat zur Zeit Jesu der Herold des Kaisers. Der Kaiser hat irgendeine Anordnung gegeben, hat das schriftlich abgelegt, irgendwelche Schreiber haben das abgeschrieben und haben es den Herolden ausgeteilt. Und die sind gelaufen zum nächsten Marktplatz und haben das vorgelesen. Die haben gepredigt. Die haben Dinge öffentlich gemacht. Das, was da herinnen passiert, ist nicht Predigen. Wenn der Helmut oder ich hier reden über das Wort Gottes, dann ist das ursprünglich nicht Predigen. Was wir tun, ist lehren. Ja? Ich lege das Wort Gottes aus, damit wir sozusagen daran wachsen können, damit Gott an uns arbeiten kann. Damit Gott uns fähig machen kann, seinen Auftrag zu erfüllen, da draußen. Ja? Hier drinnen wird nicht gepredigt. Hier drinnen wird gelehrt. Gepredigt wird draußen. Wenn der Richard rausgeht und mit seinem Freund draußen spazieren geht und dem von Jesus erzählt, dann wird gepredigt. Wenn ich eine Obstkiste nehme und mich mitten in den Park stelle und beginne, über Jesus zu reden, dann ist das Predigt. Das hier ist Lehre. Das hier ist Ausbildung. Ja. Lehre, also Predigt ist, wenn ich die frohe Botschaft öffentlich mache, wenn ich rausgehe. Deswegen ist für mich immer sehr traurig, wenn wir unsere offenen Gottesdienste haben. Ja, wenn wir offene Gottesdienste haben, dann sagen wir gehen raus. Wir wollen andere Menschen erreichen. Wir wollen predigen. Und dann ist die Hälfte der Gemeinde nicht da. Ich weiß, wir gehen wie Schafe unter die Wölfe, wir haben Angst. Aber der Hirte ist da. Und es ist Jesus wichtig. Ja? Wenn Leute den Auftrag nicht erfüllt hätten, nicht gepredigt hätten, mir nicht von Jesus erzählt hätten, wäre ich nicht da. Ja? Und wir sollen die gute Nachricht predigen. Was ist die gute Nachricht? Was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Richard sagen würde, Richard, steh dir her da und erzähl jetzt die gute Nachricht. Was ist die gute Nachricht? Das wäre zum Beispiel in ein paar Sätzen, das wäre Evangelium. Jesus liebt dich. Richtig. Jesus ist der Sieger. Er ist der, der stärker ist als alles, was dich kaputt machen will. Und wenn du zu Jesus kommst, dann wirst du das besiegen. Mit seiner Hilfe. Das ist Evangelium. Und wenn du Schuld auf dich geladen hast, die deine Seele zerfrisst und dich niederdrückt, Jesus ist dafür gestorben. Du darfst das nehmen, darfst das ihm in die Hand drücken und er nimmt es und es ist weg. Wir sind Gottes Herolde. Wir sind seine Marktrufer, kann man sagen. Seine Marktschreier. Ich darf da draußen das Evangelium predigen. Jeder von uns ist Prediger. Viele von euch haben diesen Gabentest gemacht. Ich weiß, dass wir das in den Hauskreisen gemacht haben. Wir sind gerade dabei. Unser Hauskreis ist etwas langsamer oder etwas gründlicher, je nachdem. Ja. Und die Aufgabe bis zum nächsten Mal, wir sollen uns die Gaben anschauen und welche Gaben haben wir nicht. Das Interessante ist, es gibt keine Gabe des Predigens. Predigen ist keine geistliche Gabe. Predigen ist die Aufgabe eines jeden Christen. Und jetzt gibt es Christen, die sagen, naja, aber ich habe doch die Worte nicht, ich kann nicht gut reden, ich predige mit meinem Leben. Ich tue gute Taten, ich bin freundlich, ich bin hilfsbereit. Man sieht an meinem Leben das Evangelium. Da gibt es nur ein klitzekleines Problem. Dann kommen so Sätze wie, also du bist ja ein wirklich guter Mensch. Ich bin gern mit dir zusammen. Also in deiner Gegenwart fühle ich mich so richtig wohl. Und das ist schon was Gutes, weil das streichelt meine Seele. Aber dadurch kommt niemand zum Glauben. Ja? Predigen hat etwas mit Worten zu tun. Ja? Der die Worte des Kaisers den Menschen weiter sagt, der predigt. Predigen passiert damit. Ja, ich rede. Predigen ist Reden. Wenn mein Leben dann mit meinem Reden übereinstimmt, was gibt es Besseres? Aber die Menschen müssen wissen, warum bin ich ein guter Mensch? Warum tue ich das, was ich tue? Warum bin ich freundlich zu dir? Weil Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie mich selbst. Ich kann den anderen lieben, weil Gott mich liebt. Ja, genau. Mein Leben kann meine Predigt unterstützen. Genau, Predigt ist Reden. Und wenn mein Leben mit meiner Predigt übereinstimmt, Halleluja. Ja, aber das Leben allein ist zu wenig. Wenn der Grisou heißt, der gläubige Bäcker in der Bäckerei, nicht mit mir über Jesus geredet hätte und ich nur gesehen hätte, was er tut, wäre ich nicht Christ geworden. Ja? Dann hätte ich auch gesagt, das ist ein guter Mensch, sehr, also faszinierend, was der macht. Ich würde das auch gern können, aber ich kann es nicht, weil ja, der konnte das, weil er Christ war, weil Jesus in seinem Leben war, weil Jesus ihm geholfen hat und ihm das geschenkt hat. Nur ich kann das aus mir nicht. Ohne Jesus kann ich das nicht. Ja? Predigen heißt reden. Ich muss den Leuten erzählen von Jesus. Und wenn sie sagen, ja, du bist ein guter Mensch, dann sage ich, ja, ich bin ein guter Mensch. Aber nicht, weil ich so gut bin, sondern weil Jesus so gut ist. Weil Jesus in mir ist, in meinem Leben ist. Das Gute, das aus mir kommt, kommt aus Jesus in mir. Ja? Und das kannst du haben. Und damit sind wir schon wieder bei der guten Nachricht. Ja, ich kann von Jesus erzählen. Das, was du in mir siehst, kannst du selber in deinem Leben erleben. Predige gute Nachricht. Trau dich, von Jesus zu reden. Es ist eine gute Nachricht. Ja? Wenn wir auch sagen, wie gesagt, Nachrichten. Wenn wir sagen, wir hören die Nachrichten. Ja, der Nachrichtensprecher sitzt nicht nur dort und lebt Nachricht. Der sagt uns die Nachrichten. Ja, noch einmal, also gute Nachricht ist Reden. Ja? Ja, genau. Ja, oder der von Marathon, der kommt rein und lebt die Siegesbotschaft. Wie macht er das? Naja, 2 Minuten leben, dann kann er halt gewusst, was er will. Ja? Reden. Und wir dürfen das. Und auch wenn ich sage, ich habe die Worte nicht. Es steht drinnen, und wenn ich vor den Statthaltern stehe, wer gibt mir dann die Worte? Ja. Wenn Jesus in mir ist, dann habe ich den Heiligen Geist und dann sind die Worte da drinnen, weil der Heilige Geist sie mir gibt. Ja, dann muss ich nicht zusammensammeln. Ich stehe auch oft hier vorne und habe die Worte nicht. Das, was ich jetzt hier rede, habe ich nicht aufgeschrieben. Das steht nicht da. ja, sondern das gibt mir der Heilige Geist. Ja? Genau. Und genau so ist es, wenn ich ja draußen vor jemanden stehe, vor dem ich Angst habe, ich als Schaf vor dem Wolf. Jesus gibt mir die Worte. Und er weiß, was für Worte mein Gegenüber braucht. Jesus sieht in sein Herz, ich nicht. Und Jesus weiß, was ihn berührt oder sie berührt, mit dem ich gerade über Jesus rede. Die gute Nachricht predigen, das darf ich. Ich bin sein Bote, ich bin sein Nachrichtensprecher, ich bin sein Herold. Und wenn ich Angst habe, Jesus ist da. Amen. Was? Ich habe wieder mal nur über den ersten Satz gepredigt. Oder gesprochen. Es gibt Zeichen. Ja, Jesus hat gesagt, geht in alle Welt, predigt das Evangelium. Und die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. In meinem Namen werden sie in neuen Zungen reden. Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird sie ihnen nicht schaden. Und Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen. Und da habe ich jetzt eine Frage, warum erlebe ich das nicht? Ich glaube ja an Jesus. Ich glaube. Das ist nicht deine Gabe. Gift trinken ist nicht meine Gabe?
Nein.
Da steht nichts von einer Gabe. Da steht, wer da glaubt. Oder die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben. Da steht nicht die, die die Gaben haben. Das Einzige, was ich... Genau. Genau. Nein, also ich glaube nicht, dass wir jetzt alle Schlangen suchen sollen und so weiter. Wie auch immer die Schlange ausschaut. Ob es eine echte ist, keine Ahnung. Es soll dem Petrus passiert, also dem Paulus passiert sein, dass er wirklich eine Schlange hochgehoben hat, die hat ihn gebissen und es ist ihm nichts passiert. Ja? Na? Warum erlebe ich das nicht? Ich glaube doch. Und das ist das, was Jesus sagt. Das ist Wort Gottes. Jesus sagt das. Das muss doch stimmen. Warum erlebe ich das nicht? Und er sprach zu ihnen, gehet in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Das ist der Vorsatz. Wenn ich rausgehe, gehet hin, nicht wartet da. Ja? Gehet hin und predigt das Evangelium. Genau. Wenn ich Wunder erleben möchte, dann wird das nicht hier drinnen passieren. Die wenigsten Wunder in der Bibel passieren zu Hause. Es gibt zwei, was ich jetzt auf die Schnelle weiß. Das eine war Elia, wie er sozusagen Mehl und Öl vermehrt hat. Da war wirklich zu Hause, Fenster zu, keiner hat es gesehen. Das zweite war die Stiefmutter von Petrus. Das waren die zwei Wunder, die zu Hause passiert sind. Alle anderen waren draußen. Ja. Wenn ich Wunder erleben will, dann muss ich raus. Wenn ich im Auftrag Jesu unterwegs bin und Evangelium predige, dann sind das die Zeichen, dass das, was ich predige, stimmt.
Maria und Josef sind auch nicht daheim, sind auch gut gegangen.
Genau. Gehet hin in alle Welt. Und deswegen, wir haben die Möglichkeit, das zu tun, das zu üben. Ich muss nicht alleine rausgehen unter die Wölfe. Wir haben einmal im Monat die Möglichkeit, gemeinsam unter die Wölfe zu gehen. Und können das üben. Ja, mehrere Schafe sind mutiger als ein einzelnes Schaf. Ja, und nutzt die Gelegenheit. Denn Jesus ist das wichtig. Geht hin und predigt das Evangelium. Und wenn ich Jesus lieb habe, dann tue ich, was er sagt. Ja? Und er tut das nicht, weil er mir Böses will, sondern er will mich beschenken. Es gibt die Zeichen, das sind Dinge, wenn ich jemanden zum Glauben führen darf, dann gibt es nichts Schöneres. Ja? Es steht drinnen, und die Himmel und die Engel im Himmel jubeln. Und ich darf das in meinem Herzen spüren. Wenn ich einen Menschen zu Jesus führen darf, dann ist dieser Jubel in meinem Herzen spürbar. Ja? Es gibt für mich nichts Schöneres. Und das darf ich erleben. Das will Jesus mir schenken. Und ich darf Zeichen und Wunder tun. Da draußen. Und das wartet auf mich da draußen. Das heißt aber, ich muss meine Komfortzone verlassen. Wir hatten das Bild vom Hirten und mit den Schafen. Die Schafe im Stall, da ist schön warm und so weiter, aber die erleben nichts. Wenn sie was erleben wollen, müssen sie mit den Hirten rausgehen. Und dort kann es einmal gefährlich werden. Dort kommen Wölfe, ja, stimmt. Aber auch da ist der Hirte. Ja. Es gibt noch eine Stelle, wo es was heißt, wo wir sehen, wir müssen raus. Wer weiß, erinnert sich an die Geschichte, wie die ersten Jünger berufen worden sind. Die ersten Jünger waren vier Fischer. Ja, Petrus, Andreas, Johannes und Jakobus. Das waren Fischer. Ja, und wie die berufen worden sind, hat sich Jesus zu den Fischen, also die haben dort am Ufer haben die Netze gewaschen und geflickt und so weiter für den nächsten Tag. Und Jesus hat sie ins Boot eingesetzt und hat von dort aus gepredigt zu den Menschen, weil die ziemlich gedrängt haben und so weiter. Und da war er in der richtigen Redeposition, dass alle was hören. Und wie er fertig war, hat er gesagt zu den Fischen, so, und jetzt gehen wir ein Stück weiter raus und dann werft ihr eure Netze ins Wasser. Und die sagen, naja, gut, wir haben die ganze Nacht nichts gefunden, aber jetzt, dass du sagst, machen wir das. Sind raus, Netze rein und haben den Fang ihres Lebens gemacht. Die Netze waren noch nie so voll wie an dem Tag. Am Tag erfischt man aber nichts dort. Ja, normalerweise fahrt man raus, Fackel haltet die hin, die Fische kommen hin, Netz rein, zack und so weiter. Die haben am Tag den Fang ihres Lebens gemacht. Und dann, Petrus geht hin zu Jesus und sagt, Herr, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Er hat gewusst, das ist nicht normal, da hat Gott eingegriffen. Und dann hat er gesagt, du, hab keine Angst. Und dann hat er noch was gesagt, und ich werde dich zum Menschenfischer machen. Wir sind Menschenfischer. Wo ist Fischen? Genau, da wird nicht gefischt, da ist nichts. Wenn ich fischen will, muss ich raus, muss ich aufs Wasser. Und Jesus weiß, dass es am Wasser gefährlich ist. Da gibt es wieder eine Stelle, wo die Jünger rüberfahren übers Wasser und es geht ein Sturm los. Ja? Am Wasser ist es stürmisch, da kann es stürmisch sein, da können Dinge sein, die mir Angst machen, die mir Todesangst machen. Aber Jesus ist da. Und Jesus ist stärker als das, was mir Angst macht. Ja? Jesus hat gesagt, ist aufgestanden, hat gesagt zu dem Sturm, still! Die haben sich halber in die Hose gemacht und gesagt, was ist das für ein Mensch? Und er hat gesagt, warum vertraut sie mir nicht. Ihr habt Angst gehabt, was ist los? Ich bin ja da. Ja? Jesus geht mit und ist stärker als alles, was mir Angst macht. Und gefischt wird wieder draußen. Ja? Das war die Predigt. Amen.